Ja, ihr Lieben, wer bin ich? Wer bin ich? Was ist eigentlich die Wahrheit über mein Leben, die da so drüber steht? Wenn ich euch jetzt fragen würde, wer bist du, dann könntest du wahrscheinlich ganz viele Dinge über dich aussagen. Deinen Namen, deine Position, manche würden sogar ihr Gehalt verraten oder das Auto, was sie fahren. Manche würden erzählen, von wem sie abstammen. Ich bin Sohnemann, Töchterlein von XY. Oder. Wer bin ich denn eigentlich? Was ist die Wahrheit über mein Leben? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele, wird ja auch immer dann an so einer Stelle gefragt und gesagt. Die Statements, die wir eben gehört haben, die haben uns gezeigt, dass wir umworben sind. Ganz viele Stimmen um uns herum wollen uns einreden und zu sich ziehen und uns vermitteln, wer wir sein sollen, wie wir zu sein haben. Aber stimmt das wirklich, was wir da eben gerade gehört haben? Bin ich, was ich leiste? Bin ich, was ich mir leisten kann? Oder bin ich, was ich esse? Oder wie ich aussehe? Oder wie klug? Oder wie dumm ich bin? Vieles von dem, was in den Statements gesagt wurde, ist gut und nötig und auch irgendwie hilfreich, dass sich mein Leben gut entwickelt und entfaltet. Und wenn ich darüber nachdenke, muss ich auch sagen, es stimmt schon. Es prägt mich und es hat Einfluss auf mich. Ich zahle einen Preis zum Beispiel, wenn ich meine Gesundheit vernachlässige. Ich zahle einen Preis, wenn ich in der Schule oder in der Uni oder auf der Arbeit faul bin. Ich zahle einen Preis, wenn ich meine eigene Geschichte nicht ernst nehme. Die Statements haben alle irgendwie recht. Aber ist das, was sie aussagen, wirklich die Wahrheit über mich? Der letzte Weisheitsschluss, ist es so? Ist das alles? Ist das die letzte Wahrheit? Oder könnte es sein, dass diese Statements alle etwas Gutes zu bieten haben? Etwas Gutes, solange ich es genau dabei belasse. Es ist etwas Gutes und ich mache es nicht zum Besten. Ich mache es nicht zum allerersten Ding. Solange ich zum Beispiel nicht denke, das ist die Wahrheit, an der sich alles entscheidet. Es ist nicht nur gut, sich irgendwie gesund zu ernähren und gesund zu leben und auf die Gesundheit zu achten, sondern es ist alles. Und wenn ich da versage, dann bin ich nichts. Oder zum Beispiel, wenn ich sage, es ist nicht nur gut, was zu leisten und sich Mühe zu geben und irgendwie anzustrengen, sondern das ist alles. Alles, was ich bin, ist, was ich leiste. Und ich dann versage, dann bin ich nichts. Das ist echt so eine bittere Wahrheit, ne? Wenn man dann sagen muss, Mist, ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. Ich bin ein Nichts, weil ich dem Maßstab nicht gerecht geworden bin. Die Frage ist, geht es auch anders? Funktioniert das irgendwie auch besser? Wir sind ja in einer Kirche hier heute Morgen. Und bei wem könnte man denn mal nachschauen oder reingucken? Wer könnte denn dann noch was zu sagen? Hat irgendeiner eine Antwort auf diese Frage? Lasst mich nicht im Regen stehen. Es gibt eine Antwort, die wird auch immer als Paradeantwort im Kindergottesdienst gesagt. Wer die sagt, hat immer recht. Wer hat es da gerufen? Anja Elsholz, Jesus, genau. Vielen Dank, Anja, dass du alle anderen hier gerettet hast, die irgendwie nicht wussten, was diese Antwort ist. Genau, bei Gott. Spannend ist zunächst erstmal, dass bei diesen ganzen Statements, die wir gehört haben, Gott gar nicht drin vorkam. Der hat seine Stimme gar nicht erhoben. Vielleicht ist das so ein erster kleiner Lerneffekt heute Morgen. Er scheint also gar nicht so laut schreien zu müssen oder zu wollen. Er drängt sich uns gar nicht auf mit seiner Meinung, sondern er wirbt ganz leise, ganz zurückhaltend um unser Herz. Was also kann Gott mir sagen als Wahrheit über meinem Leben? Und ich muss gestehen, ich gehe natürlich als Pastor und als Christ nicht ganz unbeteiligt an diese Frage heran. Und ich muss auch sagen, ich wüsste, glaube ich, nicht mehr ein und aus, wenn Gott mir diese Wahrheit über mein Leben nicht so gezeigt hätte. Ich könnte es nicht ertragen, dass das Leben so läuft, wie das häufig einfach sich zuträgt. Diese Vergänglichkeit, diese Unfreiheiten, das Scheitern, das Älterwerden. Selbst bei mir fängt es jetzt schon an, dass ich knacke und knickse und ich kleine Wehwehchen bekomme. Manche Ältere werden jetzt denken, ach, der Jungspund. Die Konfis denken jetzt, ja, der alte Sack. So ist es nämlich. Kein Wunder, dass es losgeht bei dem. Aber auch alles andere, was so zum Leben dazugehört. Das Versagen, die Enttäuschung, auch diese Enttäuschung, dass ich diesen Statements nicht gerecht werde. All das könnte ich nicht gut ertragen, wenn Gott nicht diese Wahrheit mir aufgedeckt hätte. Und ich will darüber gar nicht einen Vortrag halten, sondern ich will euch mitnehmen in drei kleine Geschichten von einer Person. Und diese Person heißt David. David, bei manchen macht es vielleicht Klick, genau, das ist der mit dem Goliath. David, der, um den es jetzt gleich geht. Drei Geschichten, was Gott als Wahrheit über Davids Leben reingerufen hat und was das auch für uns heißt, für unser Leben. Die erste Geschichte. Das Land, in dem David lebte, stand vor einem Regierungswechsel. Der alte König war so über seinen Zenit hinaus und es standen Sondierungsgespräche an. kaum vorstellbar. Ne? Damals war das so, dass es sowas gab, aber für uns ist es kaum vorstellbar. Alter König, der jetzt lange im Amt war und neue Regierungssondierungsgespräche. Damals lief das so ab und es gab da einen Mann, der moderierte diese Sondierungsgespräche und das war Samuel. Und Samuel war schon ziemlich weit mit den Sondierungsgesprächen. Er wusste von Gott schon, der neue König soll aus einer bestimmten Familie herauskommen. Und dann ließ man die ganzen Söhne, das war eine riesige große Familie, ließ man sie antanzen, so zum Königscasting, so ein bisschen wie bei Germany's Next Topmodel. Die liefen dann alle so auf dem Königswalk, machten so ein bisschen schöne Posen und dann hatte Samuel entweder ein Foto für die oder halt nicht. Das Problem war, die tauchten alle auf und die waren alle bildhübsch, die waren top ausgebildet, die waren richtig auch, hatten gutes Verhalten, hatten einen guten Ruf, aber keiner von denen war der König. Keiner von denen bekam ein Foto von dem Samuel. Und dann war man schon so ein bisschen ratlos und fragte sich, was ist denn hier los? Und Samuel fragte dann die Familie, Leute, kann das sein, dass es noch mehr Kinder bei euch gibt? Ihr habt zwar schon so viele, aber gibt es da noch mehr irgendwie? Und dann drucksten die erst so ein bisschen rum und dann stellte sich raus, ja, da gab es noch einen, den kleinsten. Ganz schön jung auch, hat noch kein Examen in der Tasche und er ist eigentlich eher so ein Schafhirte. Eigentlich eher Hilfsschafhirte, eigentlich eher Hilfsschafhirtengeselle. Eher so ein dritte Liga-Junge, vierte, fünfte Liga. Kein schlechter, aber auch nicht so richtig gut. Unerfahren, kennt sich nicht aus in den Netzwerken der Macht, verträumt. Aber Samuel war neugierig geworden und er sagte, komm, lass den mal her. Bring den mal zu mir. Und David kam dann. Klein wirkte er neben seinen großen, starken, schönen Brüdern. Unwichtig. Aber Gott tippte dem Samuel auf die Schulter. Und das machte Gott häufiger bei diesem Samuel. Und sagte dem Samuel, der ist es. Der ist der neue König. Der unscheinbare Junge, zu unwichtig, um irgendwie überhaupt nur dabei zu sein, der ist es, der ist der neue König. Und das alles, diese ganze Story, die verdichtet sich in dem einen Satz, der ganz bekannt ist aus der Bibel, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, all die Richtigkeiten, mehr nicht, aber irgendwie auch, Gott sieht das Herz an. Ich übersetze das mal für uns, alle sehen in David so einen unwichtigen kleinen Kerl, aber Gott sieht, boah, da steckt ein König drin. Da ist ein König drin. Gott sieht was anderes. Er hat eine andere Wahrheit und diese Wahrheit macht aus diesem David einen König. Und das will ich jetzt gar nicht eins zu eins übertragen, weil der Bedarf an Königen ist ja in unserem Land eher gering. Manche würden vielleicht sagen, genau das ist das Problem in unserem Land. Wir bräuchten mehr Könige in Berlin oder in Kiel oder sonst wo. Aber der Bedarf ist halt nicht so groß. Aber nichtsdestotrotz gilt dieser Satz auch uns. Menschen sehen, was vor Augen ist. Aussehen und Gewicht, Zeugnisse und das Bankkonto, Position auf der Arbeit und Erfolge, Autos und Bestzeiten. Alles gut. Aber sie sehen nicht die tiefere Wahrheit, die in unserem Leben steckt. Nämlich Gott sieht mehr in uns, als wir je sehen könnten. Gott sieht in uns Meisterwerke seiner Schöpfung. Er sieht was Kostbares, was Wertvolles, was Unvergängliches in jedem Einzelnen. Gott sieht so viel mehr Schönes in dir, als andere Leute das sehen können. Wahrscheinlich sogar mehr Schönes, als du selber erblicken kannst, wenn du in den Spiegel guckst. Praktisch kann das zum Beispiel heißen, lass dich weniger von den Meinungen anderer Menschen bestimmen. Lass dich mehr von der Meinung von Gott über dein Leben bestimmen. Und frag nach Gottes Sicht auf dein Leben. Was kann ich eigentlich gut? Gott, was siehst du eigentlich in mir? Was hast du vor mit mir, vielleicht mit den vielen Jahren meines Lebens, vielleicht auch mit den nicht mehr so vielen Jahren meines Lebens? Zu welchem besonderen Zweck willst du mich und mein Leben eigentlich einsetzen? Und vielleicht sprichst du auch so ein Gebet, dass sich diese Wahrheit noch mehr in dir verfestigt. Das könnte zum Beispiel so lauten. Gott, zu oft sehe ich in mir jemanden zu klein oder zu schwachen oder jemanden, der nicht gut genug ist. In deinen Augen bin ich unglaublich wertvoll und du siehst so viel in mir. Hilf mir, dass diese Wahrheit sich in meinem Leben verfestigt und ich mehr aus ihr heraus leben kann. Hilf mir, dass ich meine innere und äußere Schönheit selber mehr sehen und akzeptieren kann. Und ich glaube, wenn man so ein Gebet spricht, Gott zu bitten, dass er das mehr in mich hinein verpflanzt, dann wird es auch wahr werden. In kleinen Schritten, manchmal in großen Schritten. Ich glaube, das bewirkt eine große Veränderung in einem selber, wie man mit sich selber auch umgeht und mit anderen. Die zweite Geschichte. Im ZDF, sonntags um 7:45, wäre die Geschichte wahrscheinlich so weitergegangen, dass David noch so ein paar kleine oder größere Hindernisse auszustehen gehabt hätte und dass er dann in der Schlussszene mit seiner Liebsten im Arm in den Sonnenuntergang schaut oder vielleicht sogar auf dem Pferd so in den Sonnenuntergang reitet. Das habe ich so vom Hörensagen, ne, dass diese Filme ZDF-Viertel nach 8 am Sonntag genauso ausgehen. Ne? So wurde mir das mal erzählt. Nicole nickt. Ja, ja. Du guckst sie natürlich auch nie. Nein. Doch immer. Okay, wer sich über diese Filme unterhalten will, Nicole Kiesling ist parat und hat große Lust, endlich mal Gleichgesinnte zu finden. Das Problem bei David ist, dass Rosamunde Pilcher seine Geschichte nicht geschrieben hat. Deswegen geht sie nämlich auch anders weiter. Es folgt eine ganz lange Reihe von bitteren Jahren. Für David gibt es nur Blut, Schweiß und Tränen. Es nützt ihm irgendwie gar nichts, zum König berufen zu sein. Er erlebt Kampf und Lebensgefahr und Widerstand, Welle um Welle. Und eines Tages kommt es zur Katastrophe. David war mit seinen Truppen wieder mal unterwegs und im Gefecht. Und während sie unterwegs waren, fielen Feinde in das Lager ein und die zerstörten die Häuser, die brannten sie nieder, die entführten die Frauen und Kinder und alles war völlig weg. Und die Truppe kommt nach Hause und sie sehen das und die treuesten Anhänger von David haben jetzt keinen Bock mehr auf ihn und sagen, ey David, das kann es nicht sein, wir wollen dir nicht mehr nachfolgen jetzt als unseren anstehenden König auch. Sie wenden sich von ihm ab, sie wollen ihm sogar an den Kragen. David ist jetzt völlig alleine. Was ist jetzt die Wahrheit an der Stelle über Davids Leben? Gescheitert, hoffnungslos, verlassen, ratlos, irgendwie am Ende. Und dann steht da ein winziger Satz in dieser Geschichte. Da steht, aber David stärkte sich in dem Herrn. David stärkte sich in dem Herrn. David war nicht nur so ein Politiker und ein Soldat, er war auch ein Dichter. Seine Gedichte, die er aufgeschrieben hat, die nennen wir heute Psalmen und finden wir auch noch in der Bibel. Und vielleicht war das so ein Gedicht, mit dem sich David stärkte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, so bist du doch bei mir. Du führst mich hindurch und hinaus. Du deckst im Angesicht meiner Feinde einen Tisch vor mir. Vielleicht half diese Wahrheit, dem David wieder aufzustehen und da rauszukommen. Da ist diese Wahrheit, die ihn plötzlich trägt und rausbringt. Keiner wünscht sich, glaube ich, so ein Tal. Und doch passiert es immer wieder, dass so ein Tal in unserem Leben reinkommt und wir uns irgendwie fühlen wie in so einem dunklen, tiefen Loch und wir in so einem Morast sind und da irgendwie das Gefühl haben, wir werden immer tiefer gezogen. Und dann hilft es, in so einem Tal einen Zufluchtsort zu haben, wo eine echte Wahrheit ist, die mir dann beisteht, die mir dann hilft und die mich irgendwie aufrichten kann und neue Hoffnung gibt. Und bei Gott heißt es, wenn alles zu Ende zu sein scheint, dann ist es bei Gott noch längst nicht zu Ende. Ich weiß gar nicht, ob du dich vielleicht gerade in so einem dunklen Tal befindest oder was für Herausforderungen du in deinem Leben auszustehen hast, aber lass dir helfen von Gottes Wahrheit in deinem Leben. Er ist bei dir, er ist dein Hirte, er sorgt für dich, ja, er kämpft sogar für dich. Er schenkt dir Hoffnung, er bringt dich dadurch, er bringt dich ans Ziel und das ist nicht das Ende. Gottes Perspektive ist immer die Ewigkeit. Da will er dich hinhaben und dich hinziehen und da wird er dich auch hinführen durch all die Schwierigkeiten. Die dritte Geschichte. Irgendwann gab es dann mal so einen Abschnitt, wo das so ein richtig goldenes Zeitalter für David war. So Glanz und Gloria, alles richtig schön, so ein kleiner Rosamunder Pilcher Abglanz gab es da. Aber es stellte sich dann in dieser Phase auch heraus, ja, David, da gibt es auch ganz viel Schatten. Er hat auch so eine dunkle Seite. Er hatte alles, wovon er träumen konnte, er hatte ganz viel Geld, er hatte Familie, Ansehen. Und wie das so ist, wer alles hat, der kriegt den Hals irgendwie nicht voll. David sieht vom Dachbalkon eine schöne Frau. Und diese schöne Frau war auch noch nackt und die badete im Nachbarsgarten. Und was dann folgte, muss ich wahrscheinlich gar nicht groß ausführen. Die Kurzform war, sie landeten in der Kiste und es blieb nicht ohne Folgen. Verhütung war 1000 Jahre vor Christus nicht so gang und gäbe und nicht so vom Erfolg gekrönt. David ahnt nach diesem One-Night-Stand jetzt Stress, denn der Mann dieser schönen Frau, die war nämlich auch noch verheiratet, der Mann dieser schönen Frau war ein hochdekorierter Soldat, ein guter Mann, guten Ruf auch gehabt. Und Davids Abgründe waren jetzt, David sorgt dafür, dass dieser Mann an der Front ums Leben kommt. Und dann denkt David, ah, jetzt habe ich es überstanden. Die trauernde Witwe wird schnell in den Palast geholt, zu seiner Frau gemacht, der Mann ist ja König, man kann sich das leisten. Aber dann kommt ein anderer Mann zu ihm. Nathan heißt er. David versucht vor dem Volk das nämlich zu verstecken und gar nicht zu sagen, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Er versucht es so unterzubuttern und gar nicht auch für voll zu nehmen, dass er da ganz blöde Sachen gemacht hat. Und Nathan, der kommt im Auftrag von Gott zu ihm und er macht David klar, ey David, so nicht, echt nicht. Was du gemacht hast, ist völlig falsch. Ehebruch und dann auch noch dafür gesorgt, dass jemand stirbt, das ist doch Mord, so nicht. Und Nathan macht dem David noch was anderes klar. Er erklärt ihm, wenn wir die tiefe Schuld und die dunklen Abgründe in uns einfach nur verbergen, dann können wir nicht wachsen. Dann machen wir alles kaputt und dann verrotten wir in der Lüge. Nathan erklärt David auch diese Wahrheit seines Lebens. David, ich sehe einen König in dir und das ist mega schön und das wäre echt fun mit dir so als König. Aber ich sehe auch einen Ehebrecher und einen Mörder in dir, einen, der alles verrät, was Gott in ihn investiert hat, der das Vertrauen der Menschen verspielt. Das bist du auch, David, das ist die Wahrheit. König und Ehebrecher und Mörder zugleich. Und David versteht das und er begreift jetzt, dass das auch zu ihm gehört. Und David kapituliert, es bricht alles in ihm zusammen und er weiß irgendwie, das war's jetzt. Jetzt wird Gott mich irgendwie links und rechts liegen lassen und es wird's ganz blöd. Er weint bittere Tränen und er bekennt sich ohne Wenn und Aber dann aber schuldig. Und er sucht keine Ausflüchte und er sagt, ja, das bin ich. Das ist meine Wahrheit. König, Ehebrecher, Mörder. David wird mit seiner Wahrheit konfrontiert. Und als er sein Herz öffnet, als er auch diese Wahrheit annimmt, da erfährt er, dass das der Weg der Heilung ist. Schuld eingestehen und doch nicht in ihr untergehen. Er erkennt nämlich, dass Gott mit seinem Scheitern klarkommt und Gott ihn damit konfrontiert und ihn damit aber nicht alleine lässt. Gott sagt nämlich zu ihm, es ist wahr, dass du dich schuldig gemacht hast, aber ich schneide dich frei, ich mach dich los davon, ich vergebe dir. Wahr ist, dass ich dir den Blick in deine Abgründe nicht erspare. Wahr ist, dass ich dir vergebe und dir helfe, weiterzumachen und dass du neu wächst, dass du einen neuen Anfang findest. Die Wahrheit, die Gott über mein Leben weiß, die ist nicht nur sanft, nicht nur mild, nicht immer nur einfach, nicht immer nur irgendwie Bestätigung und rosa heile Welt. Die Wahrheit, die Gott zu mir sagt, die kann auch mal wehtun. Schmerzhafte Wahrheit. Aber David macht genau diese Erfahrung. Gott kommt mit meinem Scheitern zurecht. Meine dunkle Seite, das dunkle Herz, was auch in mir drin ist, Gott sieht es und Gott nimmt es hin. Und Gott hilft mir, dass ich davon frei werde und neue Wege finde. Er trägt es mit. Was heißt das praktisch? So schmerzhaft das auch ist, wende den Blick nicht ab von deinen Abgründen, von deinen Fehlern, von deiner Sünde. Versuch das nicht unterzubuttern und irgendwie zu verstecken vor der ganzen Welt, vor Gott sogar. Das geschieht uns häufig viel zu schnell. Leg das stattdessen Gott hin, gib ihm das. Er hat schon längst dafür bezahlt und macht dich frei. Nimm diese Vergebung, die Jesus uns schenkt, für dein Leben dann an. Jesus gibt alles, sein ganzes Leben für dich, damit du in deiner Schuld nämlich nicht untergehst, damit du neu leben kannst. Gott spricht Wahrheit über uns und zu uns aus. Ich sehe in dir mehr als andere. Ich sehe in dir Wertvolles. Ich sehe in dir Kostbares. Ich sehe in dir Großes. Ich gehe mit dir durch dieses schwere Leben, an deiner Seite, auch durch das finstere Tal. Ich konfrontiere dich mit den Abgründen deines Lebens, aber ich werde auch mit deinem schlimmsten Versagen fertig. Ich bin der Großseher und der Wertvollentdecker. Neudeutsch würde man vielleicht sagen, ich bin der Big Thinker. Ich bin dein Hirte, ich bringe dich durch dieses Leben hindurch. Ich bin dein Vergeber und Erlöser und dein Wachstumsschenker. Jesus hat das alles mal in einem Satz zusammengefasst. Wer mir nachfolgt, der wird die Wahrheit erkennen. Du bist so viel mehr als dein Erfolg, so viel mehr als dein Bankkonto, so viel mehr als dein BMI, so viel mehr als deine Ausbildung, dein Schulabschluss, so viel mehr. Und die Wahrheit, sagt Jesus, die Wahrheit wird euch frei machen. Frei von den Halbwahrheiten, frei von der Gefangenschaft, frei von den Bindungen, frei von der Schuld, frei vom Drehen um sich selber, frei von der Gier nach immer mehr, frei von der Leere in der Seele, frei von den Stimmen, die uns immer wieder mehr versprechen, als sie halten. Wahrheit Gottes über mich macht mich frei. Die Stimmen, die da am Anfang in der Predigt so laut schrien, die schrumpfen auf ein gesundes Maß. Ich gehöre nicht diesen kleinen Dingen, sondern ich gehöre dem riesigen und treuen Gott. Amen.